Deutschlandfunk. Der Tag.
Es wird heute ein Podcast über das Elend in der Welt. Deutschland diskutiert über Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien, ein Player im Jemenkrieg. Also schauen wir mal dahin. Was ist los im Jemen? Das ist das eine. Und keine EU-Seenotrettung mehr im Mittelmeer. Ist das die moralische Bankrotterklärung Europas? Düstere Themen in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 28.03.2019. Ich bin Philipp May. Hi.
Solange im Jemen Woche für Woche Menschen sterben und Kinder hungern. Solange Saudi-Arabien dort Kriegspartei ist, solange darf es keine weiteren Waffenlieferungen aus Deutschland dorthin geben, liebe Genossinnen und Genossen.
Ja, klare Ansage von Andrea Nahles beim Europaparteitag der SPD letzte Woche. Aber wie so oft bei den Sozialdemokraten machen diese klaren Ansagen in Haltungsfragen den Genossinnen und Genossen das Leben auch ganz schön schwer. Gestern im Podcast hat Sarah ja schon mit Klaus Remme drüber gesprochen, das Moratorium für Waffenlieferungen an Saudi-Arabien läuft aus. Die Union drängt und auch die europäischen Partner, allen voran Frankreich und Großbritannien. Deutschland soll es jetzt auch mal gut sein lassen. Es geht schließlich um gemeinsame Rüstungsexportprojekte und es geht auch um Arbeitsplätze, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo ja die Patrouillenboote für Saudi-Arabien gebaut werden. Alles nachvollziehbar, aber eben nicht der Kern der Argumentation der SPD. Der ist, haben wir gerade gehört, Saudi-Arabien und der Jemenkrieg. Und dieser Krieg, der läuft ja in der Berichterstattung aufgrund der vielen Krisen häufig unter ferner Liefen. Also bringen wir uns mal auf Stand. Björn Blaschke ist unser Korrespondent für die Region. Ihn treffe ich gerade in Beirut, der Hauptstadt des Libanon, an. Hallo Björn.
Hallo, guten Tag.
Kann man sagen, welche Rolle deutsche Rüstungsgüter in diesem Konflikt spielen?
Na, ich glaube, es ist schwer einzuschätzen, weil einerseits die saudische Luftwaffe bzw. die Luftwaffen der Beteiligten in der Allianz, die da geschmiedet worden ist, eben von Riad im Krieg gegen den Jemen, dass da einfach verschiedene Rüstungsgüter im Einsatz sind. Es gibt ja eine Luftwaffe, die im Einsatz ist, es gibt eine Marine, die im Einsatz ist. Und da ist es relativ unklar, wer da nun tatsächlich welche Schrauben dazu gebracht hat, die da eben in Form von Waffen zum Einsatz kommen. Also nur ein Beispiel. Zum Beispiel gibt es eine Seeblockade, damit nach Jemen keine Waffen hineinkommen. Und bei dieser Seeblockade, das ist natürlich die Befürchtung, dass Patrouillenboote eingesetzt werden, weshalb es jetzt eben auch Auseinandersetzungen gibt, eben um einen Teil der Rüstungsgeschäfte, die schon älter sind, die die Bundesrepublik abgeschlossen hat mit Saudi-Arabien. Da ging es zum Beispiel darum, dass 35 Boote bei einer Werft in Mecklenburg-Vorpommern bestellt worden sind. Du hast das eben schon gesagt. Von denen sind schon welche geliefert worden. Ich glaube, es sind 15. Jetzt sollten noch mal 6 weitere Boote ausgeliefert werden. Dazu auch noch ein größeres Schiff, ein Ausbildungsschiff. Das soll jetzt letztlich gestoppt werden erstmal. Diese Schiffe oder Boote sollen in Deutschland zum Einsatz kommen jetzt stattdessen. Naja. Aber daran sieht man, dass da einfach die Befürchtung besteht, dass die eben für die Seeblockade eingesetzt wird. Und diese Seeblockade bringt eben nicht nur keine Waffen in den Jemen hinein, sondern eben auch keine Nahrungsmittel zum Beispiel.
Schon klar. Also eine indirekte Unterstützung ist es auch schon, wenn Deutschland Waffen an Saudi-Arabien liefert.
Ja, auf jeden Fall. Man stärkt dieses Land. Und ob jetzt diese Waffen, die eben durch deutsche Hilfe sozusagen oder europäische Hilfe mit ins Land kommen, ob die nun unmittelbar zum Einsatz kommen oder nicht, das ist egal, weil Waffen zum Einsatz kommen im Jemen. Und diese Waffen, die dann meinetwegen aus Europa geliefert werden, sind nicht diejenigen, die zum Einsatz kommen, aber sie sind eben prinzipiell in Saudi-Arabien. Und man unterstützt das Land insgesamt. Man muss dazu sagen, seit dem gewaltsamen Tod des Journalisten Jamal Khashoggi gibt es einen absoluten Waffenstopp seit 2018 ist das. Trotzdem hatte man eben vorher schon, das hattest du ja auch gesagt, entschieden, dass eigentlich keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien geliefert werden sollen. Aber da gab es dann eben diese Ausnahmen.
Naja, alles, was schon genehmigt war sozusagen, das hat man dann, genau, wollte man eigentlich noch durchwinken. Aber wie wäre es?
Multilaterale ja. Waffen eben auch. Ne? Also zum Beispiel Kampfjets, die zwischen Frankreich, Deutschland und anderen Staaten gebaut werden, die wurden auch weitergeliefert.
und jetzt erstmal nicht mehr, weswegen die Franzosen und die Briten Druck machen. Wie wäre es denn, wenn Deutschland oder beziehungsweise wenn Europa hier an einem Strang ziehen würde? Hätte Europa die Macht, mit einem kompromisslosen Stopp von Waffenlieferung an Saudi-Arabien diesen Krieg wirklich zu verkürzen? Oder ist da die Rolle dann auch überschätzt?
Naja, dadurch, dass auch die Amerikaner ja über ein Moratorium nachdenken, beziehungsweise schon drüber nachgedacht haben, könnte das natürlich dazu kommen, dass da weniger Waffen zum Einsatz kommen. Nun ist Saudi-Arabien aber auch nicht blöd. Saudi-Arabien hat auch ganz gute Kontakte zu Russland mittlerweile und kann auch von dort Waffen kaufen. Also, da passen dann vielleicht die Systeme nicht mehr zueinander, aber Saudi-Arabien hat so viel Geld, dass es dann eben komplette Systeme aufkaufen könnte.
Verstehe. Wie ist denn der Stand tatsächlich momentan in diesem Krieg? Wir wissen, auf der einen Seite gibt es die sunnitische Regierungskoalition, massiv eben unterstützt von Saudi-Arabien. Auf der anderen Seite die schiitische Houthi-Miliz oder Houthi-Miliz, unterstützt vom Iran. Gibt es da noch Bewegung in diesem Konflikt?
Nee, letztlich ist das alles in einer Sackgasse, ne? Also es hat einen Verhandlungsversuch gegeben von Seiten der Vereinten Nationen. Im zurückliegenden Winter war es. Das ist ein Krieg in der Sackgasse, man kann es nicht anders sagen. Also man hat versucht zu klären von Seiten der Vereinten Nationen, dass man eine Vereinbarung erreichte. Das hat man auch geschafft. Die beinhaltet eine Waffenruhe und einen Abzug der Houthi-Aufständischen aus der Hafenstadt Hodeida, damit endlich wieder Hilfslieferungen entladen werden können und im Land verteilt werden können. Aber diese Waffenruhe ist gebrochen worden und der Abzug der Houthis hat eben noch nicht stattgefunden und selbst so sogenannte vertrauensbildende Maßnahmen wie zum Beispiel ein Austausch von Gefangenen sind in Stocken geraten. Also da ist man komplett in einer Sackgasse. Es gibt immer wieder im Land Kämpfe. Ich habe einfach eben mal in den Ticker geguckt, also in die Nachrichtenagenturen, und hat es dann eben zum Beispiel geheißen am 26. März wieder Luftangriff auf ein Krankenhaus im Jemen mit 7 Toten. Die Vereinten Nationen warnen am Tag davor vor einem weiteren Cholera-Ausbruch, 110.000 Verdachtsfälle gäbe es. Das sind ja sozusagen die Konsequenzen, die dieser Krieg dann bisher zeitigt. Also es sind Epidemien im Land, es gibt immer wieder Tote, man spricht von mehr als 10.000 Toten, es gibt Hungerskatastrophen immer wieder. Das ist der Stand sozusagen. Angriffe, Epidemien, Hungersnot, und das ist letztlich die Konsequenz.
Und so wird das jetzt die nächsten Jahre noch weitergehen, dann wahrscheinlich, wenn es eine Sackgasse ist.
Schwer zu sagen. Also wir befinden uns sozusagen, du hast es ja angedeutet, auf so einem regionalen Konflikt, ne?
Ja.
Also es ist einerseits Saudi-Arabien, das beteiligt ist in im Jemen, indem es eben die international anerkannte Regierung des Präsidenten Hadi unterstützt. Und wir haben auf der anderen Seite die Iraner, die tatsächlich relativ stark mittlerweile, muss man dazu sagen, die Houthis unterstützen. Und solange diese beiden Seiten, also Saudi-Arabien und der Iran, einander nicht irgendwie näher kommen, und danach sieht es überhaupt nicht aus, solange dürfte es auch irgendwie weitergehen, ja.
Der Krieg der Bärte sozusagen im Hintergrund.
Ja, die sind unterschiedlich lang zum Teil.
Ja. Ja, sehr salopp formuliert, aber eigentlich überhaupt nicht witzig.
Ja, nicht witzig und letztlich auch so ein bisschen an dem Kernkonflikt vorbei. Also ich glaube immer, es hat eigentlich nichts mit Religion zu tun, wofür die Bärte ja stehen.
Ja.
Das Ganze zwischen Saudi-Arabien und dem Iran ist letztlich ein geopolitischer Konflikt. Und diesen geopolitischen Konflikt gibt es seit es die Spaltung des Islam gibt, also zwischen Schiiten auf der einen Seite und den Sunniten auf der anderen Seite. Es war immer Politik. Und es war immer Politik der Machthabenden, seien es jetzt eben heute die Royals in Saudi-Arabien oder die sogenannten Mullahs im Iran, die Religion für sich jeweils ausgenutzt haben und damit tatsächlich mittlerweile einen religiös konnotierten oder zusammenhängenden Konflikt hervorgerufen haben. Also beispielsweise, ich gebe jetzt nur ein Beispiel, ja. Die Houthis gehören einer schiitischen Minderheit an. Die haben eigentlich nichts mit dem schiitischen Islam zu tun, den wir aus dem Iran kennen. Überhaupt nicht. Früher haben Schiiten und Sunniten im Jemen grundsätzlich zusammen gebetet. Die haben die gleichen Gebetshäuser genutzt, die gleichen Moscheen. Da gab es keinen Unterschied. Aber dadurch, dass dieser Konflikt nun immer mehr mit der Religion in Zusammenhang gebracht worden ist, gibt es eben mittlerweile auch tatsächlich die Religion, die eine Rolle bei dem Ganzen spielt. Aber ursprünglich hatte das immer nur was von Geostrategie, Politik und so weiter. Also alles hineingebracht worden und das, wie ich finde, immer wieder idiotischerweise eben von der politischen Elite. Also die eigentlich da hingehen müsste und sagen müsste, Leute, entspannt euch mal, es hat eigentlich nichts mit Religion zu tun, was wir hier machen.
Und eigentlich verlieren nur alle. Das ist, du hast es gesagt, ein Stellvertreterkonflikt, ein regionaler Konflikt. Hat der Jemen bzw. die Menschen im Jemen möglicherweise das Problem, dass der Jemen aus Sicht des Westens vielleicht strategisch nicht wichtig genug ist?
Na, es gibt andere Konflikte, die dichter dran sind, ne? An Europa oder am Westen. Also Jemen ist halt irgendwie so ein bisschen im Niemandsland, hat man manchmal das Gefühl. Syrien ist einfach auf der anderen Seite des Mittelmeers.
Was ich gelesen habe, Entschuldigung, wenn ich dir da jetzt so reingrätsche, was mich, das ist 2 Monate her, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber das hat mich aus den Socken gehauen, dass der Jemen trotz des Krieges immer noch Zufluchtsort ist für afrikanische Bürgerkriegsflüchtlinge, die über die Meerenge am Golf von Aden kommen.
Bei Djibouti. Ja, genau, richtig. Also immer, ja, und das, das sind dann die, von denen wir dann wiederum hören, dass sie auf dem Weg dahin ertrinken. Ja. Weil sie es eben, ne, also die einen versuchen von Libyen aus nach Europa zu kommen, die anderen versuchen eben von Afrika aus rüber nach Asien in den Jemen zu kommen. Und die Boote sind da nicht viel besser als die, die eben in Libyen eingesetzt werden. Und daher gibt es immer wieder Tote, ja. Also ganz fürchterlich. Und es sind alles Gestrandete. Ich meine, die Leute haben ja kaum Möglichkeit, noch als Gastarbeiter großartig was zu verdienen. Aber die fliehen sozusagen noch wieder aus schlechteren Verhältnissen.
Ja. Jetzt habe ich noch eine 1-Million-Euro-Frage an dich. Wo liegt der Schlüssel zur Lösung? Gibt es den überhaupt?
Naja, man muss immer, wie heißt es immer so schön, den politischen Willen aufbringen, um diesen Konflikt zu regeln. Ich glaube, wenn es den gäbe, wird das alles natürlich regelbar oder irgendwie neu zu ordnen.
Und der könnte auch aus dem Westen kommen? Zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel die USA sagen Moratorium, Europa sagt Moratorium, dann sagen trotzdem die Saudis, okay, Russland her mit den Waffen. Und
ja, irgendwoher kommen dann trotzdem weiter Waffen, weil dann doch dafür wieder irgendwie Geld da ist. Nee, ich glaube tatsächlich, dass die Beteiligten erkennen müssen, dass das alles mistig ist, was sie da machen. Und dass sie eben hingehen müssen, um friedensbildende Maßnahmen zu ergreifen oder wie auch immer man das nennen will. Es kann nur letztlich bei den Konfliktparteien geregelt werden oder zwischen den Konfliktparteien. Und die einen müssen einsehen, dass sie genauso verlieren wie die anderen. Und da ist halt so eines der Probleme. Ne? Ja. Es ist ganz klar, Iran ist expansiv. Es ist überhaupt keine Frage. Also Iran versucht, diesen Funken der schiitischen Revolution in die islamische Welt zu tragen. Ist überhaupt keine Frage. Ich bin gerade im Libanon, du hast es ja gesagt. Hier ist die Hezbollah eine der wichtigsten Kräfte des Landes und ist eine schiitische Organisation, die eng mit dem Iran zusammenarbeitet. Und man versucht natürlich, diesen Einfluss überall hinzubringen. Das machen die anderen aber auch. Also die Saudis sind ja nicht weniger daran interessiert, ihren Einfluss geltend zu machen in der Region. So, und die Frage ist, was soll das Ganze? Also sollen sie sich nicht eigentlich auf ihre eigenen Länder beschränken und damit weniger Elend über die Welt bringen? Aber ich appelliere an die menschliche Vernunft und die ist ja besonders bekannt dafür, dass sie nicht ausgeprägt ist, glaube ich.
Alles klar. Vielen Dank, Björn.
Gerne.
Es ist der Tag nach der Entscheidung der EU, die Seenotrettung im Rahmen der Sophia-Mission auf dem Mittelmeer offiziell auszusetzen. Ich empfehle Ihnen an dieser Stelle den vernichtenden Kommentar dazu von unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern, finden Sie auch in unserer Audiothek. Also, jetzt ist der Tag danach und wir stellen fest, es werden immer noch Flüchtlinge von Schiffen im Mittelmeer aufgenommen und nach Europa gebracht. Allerdings, die Umstände, unter denen das geschieht, sind offenbar immer, sagen wir mal, außergewöhnlicher. Ein Frachter hat in Malta angelegt mit 100 Migranten an Bord. Das maltesische Militär hat die Kontrolle jetzt über das Schiff übernommen und der Kapitän sagt, die Migranten hätten das Schiff gekapert und ihn gezwungen, nach Europa zu fahren. Im ARD-Studio Rom beobachtet das für uns Tassilo Forchheimer. Tassilo, ist diese Version, die der Kapitän jetzt erzählt, ist die plausibel?
Es wird bereits ein Stück weit relativiert. Also es ist inzwischen die Rede davon, als die Flüchtlinge die Kontrolle über das Schiff übernommen hätten, sind schon mal keine Waffen zum Einsatz gekommen. Die Besatzung habe sich in der Minderheit gefühlt, kein Wunder, bei über 100 Migranten an Bord, und habe den Eindruck gehabt, keine andere Wahl zu haben, als den Anweisungen, / Wünschen der Flüchtlinge Folge zu leisten. Also das klingt jetzt deutlich weniger dramatisch als das große Wort Piraterie.
Sie hatten eher Sorge, dass die Stimmung kippt sozusagen.
Genau, also darum scheint es gegangen zu sein. Ein Stück weit, also Gewalt scheint nicht im Spiel gewesen zu sein, allerhöchstens die Angst vor möglicher Gewalt. Die Menschen waren verzweifelt, als sie erfahren haben, dass es nach Libyen zurückgehen soll. Das ist auch kein Wunder. Dieses Land, das noch nicht einmal die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben hat, in dem es aus Sicherheitsgründen nicht mal eine deutsche Botschaft gibt. Also man kann sich da ganz gut hineinfinden in diese Situation. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, der Kapitän will ja mit Sicherheit sein Schiff möglichst bald wieder freikriegen. Ja. Und da tut er sich mit der Version, ich bin entführt worden, deutlich leichter, als ich habe die Migranten freiwillig nach Malta gebracht. Wir erinnern uns an den Kapitän Reisch, den deutschen Kapitän Reisch, gegen den wird auf Malta immer noch ein Prozess geführt wegen einer erfolgreichen Flüchtlingsrettung.
Ja, was ist denn über dieses Schiff bekannt? Das ist jetzt kein Flüchtlingsboot wie zum Beispiel die Lifeline, die ja von Klaus-Peter Reisch gesteuert wurde als Skipper.
Nein, das ist ein so eine Art Tanker, ein rotes Schiff, nichts Großes, ein Handelsschiff im Grunde rein rechtlich gesehen, das einfach auf der Durchreise war, also von der Türkei wohl tatsächlich nach Libyen.
Okay, die haben im Prinzip einfach nur die Pflicht erfüllt, man muss ja als Schiff in Seenot befindliche Personen retten. Dennoch, in europäische Häfen kann man definitiv nicht mehr einfahren, die sind alle dicht, oder?
Nicht alle. Also es wird zum Beispiel in Spanien weniger Probleme geben, aber tatsächlich haben wir vor allem in Italien ein Problem, wir haben in Malta ein Problem und da gibt es immer das Gerangel. Also wir hatten schon etliche Fälle inzwischen, wo Menschen dann wirklich über viele, viele Tage auch bei starkem Seegang draußen bleiben mussten und einfach die Häfen nicht mehr anlaufen durften, weil sich die europäischen Staaten nicht einig geworden sind, wer wie viele Flüchtlinge aufnimmt. Das ist die aktuelle Situation im Zentralen Mittelmeer.
Und Spanien wäre auch wahnsinnig weit weg. Das vergisst man immer, wie groß das Mittelmeer dann doch ist.
Das vergisst man allerdings, was wir auch beobachten können über die vergangenen Monate, diese Politik der geschlossenen Häfen, vor allem von Italien und Malta, hat dazu geführt, dass die Flüchtlingsströme inzwischen andere Wege gehen. Wir haben ein deutliches Ansteigen der Flüchtlingszahlen im östlichen Mittelmeer. Wir haben ein deutliches Ansteigen der Flüchtlingszahlen im westlichen Mittelmeer, vor allem Spanien, da sind die Zahlen regelrecht explodiert in den vergangenen Monaten. Also es ist deutlich sichtbar, dass die Menschen darauf reagieren und versuchen, andere Fluchtrouten zu gehen.
Ja. Jetzt waren aber bisher Malta und Italien eben die Länder, wo die meisten Flüchtlinge eben auch aus Libyen, als die Flüchtlingsroute vor allen Dingen das noch die Hauptroute war, wo die meisten Flüchtlinge angelandet sind. Du hast es gesagt, sie haben ihre Häfen dicht gemacht für Flüchtlinge. Würdest du sagen, diese beiden Länder sind von der EU allein gelassen worden?
So wird es zumindest dargestellt. So würde das zum Beispiel der Durchschnittsitaliener tatsächlich sehen. Und ein Stück weit ist es richtig. Also dass es keinen automatischen Weiterverteilmechanismus in Europa gibt, ist tatsächlich letztlich traurig und ein Großteil der Erklärung. Allerdings, was man auch sehen muss, es ist längst nicht nur Italien oder Malta, die jetzt irgendwie unter dem Migrationsproblem zu leiden haben. Wir haben in Äthiopien haben wir Hunderttausende von Flüchtlingen, die dort verzweifelt warten, irgendwie in bessere Gegenden zu kommen. Wir erinnern uns alle, in Deutschland tatsächlich auch einen Großteil der Hausaufgaben gemacht und viele, viele Flüchtlinge aufgenommen, vor allem die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge. Also es ist keineswegs so, dass nur Italien die Last allein geschultert hätte. Und ein Stück weit hat das ganze Dilemma auch damit zu tun, dass Italien das ganze Problem am Anfang einfach nicht richtig gemanagt hat. Die Menschen, die Flüchtlinge, die in Italien ankamen, wurden teilweise in Züge gesetzt und Richtung Norden geschickt. Die Aufnahmelager-Infrastruktur ist teilweise extrem unterentwickelt. Also es lief nicht wirklich optimal hier in Italien, das muss man schon auch ganz deutlich sagen.
So oder so, das Ergebnis ist jetzt auch erstmal, dass eben die Sophia Seenotrettung, also die Rettung per Schiff innerhalb der Sophia-Mission gestoppt wurde. Wie verändert das die Lage nochmal?
Tatsächlich nicht wirklich, weil das ist auch der Grund, warum das gestern in Italien praktisch kein Thema mehr war. Die Sophia-Mission war de facto schon seit Monaten tot. Die Sophia-Mission stand unter italienischer Leitung von Anfang an und die hat dafür gesorgt, schon vor vielen Monaten, dass im Grunde diese ganzen Militärschiffe, die ursprünglich vor der Küste Afrikas unterwegs waren, immer weiter zurückgezogen wurden. Das ist auch der Grund, warum die Deutschen da nicht mehr mitmachen wollten, weil vor Sardinien kreuzen, wenn vor Afrika Menschen ertrinken, das bringt relativ wenig. Also mit anderen Worten, was jetzt festgeschrieben wurde in Brüssel, ist im Grunde der Status quo. Das haben wir jetzt schon. Dass es weiterhin Luftüberwachung geben wird, ist gut. Das könnte man zynisch sagen, jetzt kann man den Menschen zuschauen, wie sie ertrinken. Nein, de facto ist es so, dass jetzt natürlich zivile Schiffe, die auf diesem gut befahrenen Schifffahrtsweg natürlich auch durchkommen, dann an die Katastrophenorte dirigiert werden können. Und was dann wiederum passiert, das haben wir jetzt gerade erlebt mit dem Schiff, das ja fast zu einer Piratennummer geworden wäre.
Aber man kann schon sagen, es sterben mehr Menschen im Mittelmeer als noch vor 2 Jahren zum Beispiel?
Darüber streiten die Fachleute. Also was ganz definitiv sicher ist, dass die Mortalitätsroute auf dem zentralen Mittelmeer massiv gestiegen ist. Also die losfahren, haben deutlich schlechtere Überlebenschancen. Jetzt ist nur die Frage, wie weit schreckt die italienische Politik ab? Und da gibt es einige, die sagen, es sind jetzt weniger, die fahren und deswegen sterben im Endeffekt weniger Menschen. Aber da kann man jetzt lange drüber streiten, weil es mit Sicherheit eine ganz, ganz große Dunkelziffer gibt. Viele, viele Tote, Tausende von Toten, die, von denen wir nie erfahren werden.
Der sogenannte Pull-Faktor, über den wir auch schon öfter mal gesprochen haben hier an dieser Stelle. Schwieriges Thema. Ich habe ja immer den von mir sehr geschätzten Historiker Heinrich August Winkler im Ohr, der nun wirklich kein Menschenfeind ist, zumindest nicht als solcher bekannt. Der hat bei uns vor einem Jahr ungefähr in einem Interview sinngemäß gesagt, es gibt natürlich die Pflicht zur Seenotrettung, aber die Rettung von Menschenleben verpflichte eben nicht dazu, die Menschen auch in die EU einwandern zu lassen. Das zu machen sei nicht moralisch, sondern verantwortungslos. Heißt ja im Umkehrschluss, man rettet die Menschen und bringt sie eben tatsächlich zurück nach Libyen. Auf der anderen Seite, du hast es auch gerade schon gesagt, wir wissen, was für Zustände in libyschen Lagern herrschen. Kann man an diesen finsteren, brutalen, rechtlosen Ort Menschen schicken? Schwierige Frage, oder?
Tatsächlich eine schwierige Frage und die Welt ist halt nun mal so, wie sie ist. Also wir wissen aus zuverlässiger Quelle von den Vereinten Nationen, dass es in libyschen Flüchtlingslagern wirklich zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt. Wir wissen, dass die Bundesrepublik Deutschland es nicht verantworten kann, eine Botschaft in diesem Land zu eröffnen. Also es ist alles andere als ein sicheres Land. Nein, worum es am Ende gehen muss, ist, dass wir den Ländern, aus denen diese Flüchtlinge kommen, dabei helfen, dass von dort keiner mehr flüchten muss. Also es ist eigentlich nicht Libyen das Problem, sondern es sind eher die Herkunftsstaaten, aus denen die Flüchtlinge kommen. Und da hat sich Europa einfach zu lange bequem zurückgelehnt. Wir haben im Grunde Geschäfte gemacht auf Kosten der Menschen dort in Afrika und das darf nicht mehr passieren. Dann fallen die Fluchtursachen automatisch weg.
Aber bis es soweit kommt, werden wahrscheinlich 10, 20, 30, 40, 50 Jahre vergehen wahrscheinlich.
Ich glaube nicht, dass sich Europa so viel Zeit nehmen kann. Also der Druck ist im Kessel. Und der Druck wird sogar noch eher weiter ansteigen, wenn sich Europa dem Problem nicht stellt.
Und das alles spricht dafür, dass wir demnächst weiter oder wieder reden werden. Aber an dieser Stelle machen wir erstmal einen Punkt. Vielen Dank, Tassilo.
Gerne. Ciao.
Und zu dem Gespräch mit Tassilo Forchheimer passt gerade, dass die EU-Staaten heute beschlossen haben, die europäische Grenzsicherung auszubauen. Demnach soll die EU-Grenzschutzagentur Frontex bis 2027 auf 10.000 Einsatzkräfte aufgestockt werden. Die Arbeit von Frontex, eigentlich auch ein gutes Thema für den Podcast, könnte man in nächster Zeit mal gut vertiefen, schreibe ich mir schon mal auf meine kleine persönliche Themenliste. Wenn Sie mir noch etwas auf meine bzw. auf unsere Themenliste schreiben wollen oder aber Kritik oder Lob loswerden wollen, dann bitte hier dertag@deutschlandfunk.de. Morgen macht hier wieder Sarah weiter. Ich sage Tschüss für diese Woche. Philipp May, mein Name. Bis bald.